Meine lieben Schwestern und Brüder, Sie kennen das sicher, wenn Sie heute etwas im Internet bestellen, können Sie genau verfolgen, wann es kommt. Und wenn es geliefert wurde, werden Sie aufgerufen, eine Rückmeldung zu geben, ob alles okay war und ob Sie 5 Sterne verteilen. Alles wird heute gemessen, bewertet. Nach dem heutigen Evangelium, wo es um das Thema Gebet geht und Ausdauer im Gebet, hätte ja es sein können, dass Gott wenig Sterne bekommt. Eine Witfrau, die in Not ist, kämpft um ihr Recht und sie bekommt es nicht. Den Richter juckt es nicht. Er wird geschildert als skrupulöser Mensch, wörtlich heißt unverschämt, er nimmt, ihn juckt wirklich nichts. Er macht halt seinen Job und er hat auch keine Ehrfurcht vor Gott, denn vor Gott war klar, die Witwen und die Waisen sind die Ersten, nachdem man schauen musste, es gab ja zur Zeit Jesu keine Lebensversicherungen, keine Sozialversicherung, gar nichts. Und wenn ein Mann gestorben ist und eine Frau hinterlassen hat, war sie nicht die Erbin. Der nächste männliche Nachkommen hat alles geerbt. Der hatte zwar die Pflicht, für seine Mutter zu sorgen, aber es gab da schon Schlawiner, die alles Mögliche getan haben, um das Geld für sich und den Besitz für sich in Anspruch zu nehmen. Und manch eine Frau musste alleine kämpfen, dass sie noch wohnen bleiben konnte in dem Haus, das ihr Mann mit ihr zusammen gebaut hatte. Es gab grassierendes Unrecht. Wie gesagt, diesen Richter interessiert es nicht in diesem Gleichnis. Und trotzdem gibt diese Frau nicht auf. Jetzt sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Jesus provoziert seine Jünger mit dieser Geschichte und fragt nach, habt ihr eigentlich auch so eine Ausdauer? Wenn ihr bei eurem Beten nicht sofort Erfolg habt, oder kündigt ihr nicht doch irgendwann auf? Wie ist es mit unserem Gebet bestimmt? Die Lesungen des heutigen Sonntags sind im Grunde genommen diesem Thema gewidmet. Ich blätter jetzt vor zur ersten Lesung aus dem Buch Exodus im 17. Kapitel, wo Israel auf dem Weg ins gelobte Land mit einem Volk kämpfen muss, das gar nicht richtig fassbar ist, den sogenannten Amalekitern. Amalek zeichnete sich dadurch aus, dass sie in den Hinterhalt des Volkes fuhren, sie waren unberechenbar. Und Amalek steht im Alten Testament für alles, was wider göttlich ist, was sozusagen von hinten links kommt und uns erledigen will. Unberechenbar. Mose gibt seinem Feldherrn den Auftrag, kämpfe. Und er nimmt den Gottesstab, das heißt die Verbindung mit Gott, geht auf den Berg und muss sich von seinem Bruder Aaron und von Hur auf der anderen Seite halten lassen, weil nur wenn er die Arme nach oben streckt zu Gott und deutlich macht, dass er betet und alle Gnade von oben empfängt, nur dann ist Israel erfolgreich. Und wenn seine Arme müde werden und absinken, dann wird plötzlich Amalek wieder stark. Es ist ein Symbol für den inneren Kampf im Gebet. Manchmal auch sinnbildlich werden uns die Arme schwer. Wie lange muss ich noch beten? Soll ich noch loben, wenn so vieles schief läuft? Es ist beeindruckend, dass dann Mose ein Stein hingeschoben wird, auf den er sich hinsetzen kann, dann wird es leichter. Das heißt, er hat einen Grund, einen Stein, ein Symbol für den Glauben unserer Vorfahren, Das ist der Stein, auf dem wir gebaut sind. Deshalb feiern wir heute auch Kirchweih. Und dann ist es viel einfacher, auch für die beiden, die seine Arme stützen, die bleiben stehen. Aber im Sitzen, wenn er so macht, dann müssen sie bloß nur die Schultern halten. Und so schließlich besiegen sie Amalek. Am heißt Volk, Alek heißt wahrscheinlich, hat was mit Blutlecken zu tun, so wird es erklärt. Also die kämpfen quasi, um das Volk Gottes zu vernichten. In der zweiten Lesung, die Paulus an Timotheus schreibt, da sagt er auch, es gibt inzwischen Zeit, leider Gottes, in unseren christlichen Gemeinden Irrlehren, die falsches Lehren, die Menschen durcheinander bringen und damit auch das Fundament der Kirche kaputt machen. Er sagt in diesem zweiten Brief an ihn, im dritten Kapitel, bleib bitte bei dem, was du von mir gelernt hast. Lauf nicht irgendwie neuen Ideen nach. Du weißt doch, was ich dir beigebracht habe. Das war nicht mein Zeugnis. Und vor allem halte dich an die Schrift. Es gab damals offensichtlich auch schon Prophetien, neue Schriften, die viel interessanter wirkten. Und Paulus mahnt ihn, halt dich an die heiligen Schriften. Denn diese allein ist eingegeben durch den Geist. Und dann wird deutlich, wofür die heilige Schrift da ist, die vom Geist eingegeben ist, wobei dieses Wort eingegeben gleichzeitig übersetzt werden kann, nicht bloß Geist eingegeben, sondern auch Geist aushauchend. Das heißt, der sie liest, empfängt auch den Geist, um sie zu verstehen. Die Schrift ist da zum Belehren, zum Widerlegen von falschen Meinungen, zur Besserung, dort, wo du vielleicht auf dem falschen Dampfer bist, und dann vor allem die Erziehung zur Gerechtigkeit. Das heißt, es ist ein pädagogisches Mittel, um dich hineinzuführen in die Weisheit Gottes, wie Gott diese Welt will. Und dann, ich beschwöre dich bei Gott und Jesus Christus, dem kommenden Richter, der Lebenden und der Toten, verkünde dieses Wort, halte dich nicht zurück. Und damals gab es schon ordentlich Widerstand gegen die Verkündigung. Und dann sagt Paulus, noch deutlicher tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, ob es den Leuten passt oder nicht passt. Ja, überführe, weise zurecht, ermahne, und jetzt in aller Geduld und Belehrung. Das ist der Auftrag, den die Kirche auch heute hat. Sie muss manchmal auch unangenehme Dinge sagen, widersprechen, wo der Mainstream in eine Richtung geht, die halt den Menschen in den Mittelpunkt stellt, seine Bedürfnisse, das, was ihm am wichtigsten ist, und möglichst mit demokratischen Mitteln abgestimmt und fertig. Wir basteln manchmal unsere Wahrheiten selber. Und dann kommt Amalek zustande oder eben solche Menschen wie dieser Richter. Jeder macht seinen Job und schaut, wie er einigermaßen durchkommt. Auf der Strecke bleiben dann wirklich die, damals waren es die Witwen und Waisen, heute sind es oft auch diejenigen, die alleine zurückgelassen werden, um die sich niemand mehr kümmert. Jesus sagt, bitte gebt nicht auf, um dieses Gebet zu kämpfen. Gebet ist nicht bloß ein schönes Empfinden oder eine Pflicht, es ist manchmal ein harter Kampf. So wie man auch in einer menschlichen Beziehung, das wissen die Eheleute von Ihnen, auch kämpfen muss, dass man ehrlich und offen miteinander umgeht. Wenn wir nicht mehr ehrlich kommunizieren und wohlwollend sind und einen gemeinsamen Weg suchen, dann macht halt jeder sein Ding und wir leben irgendwie nebeneinander her. Das ist keine gemeinsame Basis. Insofern ist diese Lehre nach dem Kampf des Gebets eine wichtige. Sei offen und ehrlich mit Gott. Du kannst ihm auch sagen, wo du ihn nicht verstehst. Drück auch aus, wo du vielleicht gefrustet bist, weil er dich jetzt nicht erhört hat, so wie du es erhofft hattest. Ich kenne Menschen, die sagen, ich habe so viel Novenen gebeten, hat nichts genützt. Aber dann frage ich immer, in welcher Haltung? Gott bleibt Gott, er weiß, wann, wo und wie. Hab Vertrauen, dass er für dich sorgt, auch wenn er manchmal einen langen Atem hat. Aber den hat er auch mit dir, denn wie oft bist du weggelaufen, hast das Gebet wieder aufgegeben, hast aufgegeben, miteinander wirklich zu teilen, sondern bist wieder in die alten Muster hineingefallen. Sollte Gott den Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zurecht verhelfen? Wenn davon die Rede ist, dass auch nachts jemand ruft, dann schläft er nicht und ist in Not. Wir dürfen in allen Situationen zu Gott rufen und schreien. Und das sollen wir auch. Für uns, aber auch für diese Welt. Für uns und für diese Kirche, die es auch dringend nötig hat. Wir brauchen eine lebendige Kirche, die aus dem Wort Gottes lebt und die aus der Kraft dieses Wortes auch sich ausrichtet und sich erneuern lässt. Herr, gib uns diese Gnade. Und dazu segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.